Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen euch allen an diesem schönen Sonntag. Ich bin in Tierfeld aufgewachsen und in Hardenstein zur Schule gegangen. Und in Hardenstein auf dem Marktplatz steht ein schönes Denkmal, so eine Bronzestatue auf dem Steinsockel. Der Dichter, der da abgebildet wird, ist Paul Fleming. Also in Hardenstein hat er längere Zeit gewohnt. Ein Spruch, der heute ganz aktuell Bedeutung von ihm hat: Denket, dass der Frieden nährt, denket, dass der Krieg verzehrt. Also unsere Tage machen uns deutlich, wie dieser Spruch stimmt. Ja, denket, dass der Frieden nährt, denket, dass der Krieg verzehrt. Als Schulkinder haben wir über das Denkmal manchmal gelacht. Der Paul Fleming, ja, mal hat's geschneit, da hat er eben den Schnee auf dem Kopf, ein andermal stand er im Regen oder in der prallen Sonne. Heute beim Älterwerden, wenn man über den Markt fährt, ach, da drüben Fleming Paul, eigentlich schön, hat man eine andere Beziehung dazu. Ja, da guckt mich jemand an von diesem Denkmal runter mit einem klugen, schmalen Gesicht, ein Dichter, hat ein Schriftstück in der Hand, kluges, schmales Gesicht. Was der so geschrieben hat, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht so genau. Da hat man nie hingeguckt, man hat ein Gesicht vor Augen. Aber stell dann fest, naja, eigentlich müsste man sich mal damit beschäftigen, was der Mann gemacht hat. Und ich möchte heute ein bisschen was sagen über ein anderes Bild, ein anderes Denkmal, von dem wir genau genommen kein Gesicht haben, aber wir wissen, was er gesagt hat. Ja? Und dieses Denkmal ist Jesus Christus. Oder mit anderen Worten, ein Bild, eine Abbildung. Und ich lese dazu ein paar Verse aus dem Kolosserbrief, Kolosser 1, ab Vers 15 von Jesus Christus. Kolosser 1, ab Vers 15. Ich lese die Verse 15 bis 17, ist also kein sehr langer Text. Von Jesus heißt es: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Der erste Vers, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der ist in sich genau genommen etwas widersprüchlich. Also Gott ist nicht sichtbar, und dann wird er aber doch sichtbar. Zunächst mal dieser erste Punkt, Gott ist nicht sichtbar. Jawohl, hier steht's. Erster Punkt, Vers 15, der unsichtbare Gott. Gott übersteigt unsere Vorstellungskraft. Er ist nicht sichtbar, er bleibt im Verborgenen. Und das bedeutet auch, manche Fragen um Gott und um sein Handeln bleiben für uns ohne Antwort. Es liegt nicht alles offen auf dem Tisch. Gott ist für uns nicht verfügbar. Wir können ihn nicht herbeizitieren. Ja. Und dass Gott eben für mich nicht sichtbar ist, das zeigt etwas von der Größe Gottes. Er muss sich mir nicht sichtbar zeigen. Er kann es sich leisten, im Verborgenen zu bleiben. Ja, auch für uns Menschen ist manchmal unsichtbar sein ein Ausdruck von Größe. Als Kinder kann sich vielleicht manch einer erinnern, manchmal gewünscht, ich wäre mal gerne unsichtbar und würde mal reingehen dabei sein bei dem, was die Eltern so reden. Oder was jemand anders so redet. Oder wir haben den Ausdruck, da möchte man mal Mäuschen sein. Nicht gesehen werden, scheinbar nicht da sein und doch da sein. Ja, und das ist uns verwehrt. Wir sind eben nicht Gott. Wir sind nicht unsichtbar. Ja, auch der Geheimdienst oder irgendein Geheimdienst auf dieser Welt, der hat ja seine Größe gerade darin, dass man ihn nicht sieht. Ja, dass man ihn nicht sieht. Er ist da, er agiert, er hört mit, aber du weißt nicht wie und durch wen und ob überhaupt. Unsichtbarkeit ist eben auch eine Größe, eine Macht. Nun heißt es von Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Es heißt in der Bibel einmal gerade in den 10 Geboten, wir sollen uns von Gott kein Bild machen. Wenn wir uns von Gott ein Bild machen würden, würden wir ihn auf wenige Eigenschaften reduzieren. Also Gott wäre dann schlank und schmal und mit einem klugen Gesicht, wie eben der Dichter Paul Fleming auf dem Markt, oder er wäre kurz und pummelig oder irgendwie, wir würden Gott auf wenige Dinge reduzieren. Und da verstehen wir, wenn es in der Bibel heißt, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Aber ein einziges Bild von Gott haben wir doch, und das ist sein Sohn Jesus Christus. Ein einziges Bild von Gott ist erlaubt, und das ist Jesus. Interessant, bei Jesus haben wir wiederum auch nicht wirklich ein Bild. Wir haben also kein originales Foto von ihm. Und wenn er künstlerisch dargestellt wird, dann kann man allenfalls sich denken, wie die Menschen damals aussahen, vielleicht von irgendwelchen alten Abbildungen, die Art der Kleidung und wie man die Haare trug, erschließen und ja. Aber man hat kein originales Bild von Jesus. Und trotzdem, ich möchte sagen, wir haben mehr als ein Bild von Jesus. Wir haben vom Herrn Berichte, die wir in den Evangelien finden. Ja, das sind Handlungen, Dinge, die Jesus getan hat. Das sind Gefühle, das sind Worte, das sind Reden, das sind die Wunder, die der Herr getan hat. Und das ist eine interessante Beobachtung. Menschen brauchen Geschichten. Menschen brauchen, ja, wir nicht Menschen, wir brauchen Geschichten. Bei uns in Burgstedt zum Beispiel, wir haben in der Stadt auf dem Markt einen Märchenbrunnen. Dann könnte man sagen, Burgstedt war groß mit seiner Textilindustrie. Wir haben eben keinen Textilindustriebrunnen. Wir haben keinen Handschuhbrunnen. Wir haben einen Märchenbrunnen. Warum einen Märchenbrunnen? Menschen brauchen Geschichten. Auf Dauer kannst du nicht von der Handschuhmanufaktur in Burgstedt leben, die es längst nicht mehr gibt. Du brauchst Geschichten, die du erzählen kannst, die du deinen Kindern erzählen kannst, von denen du selber lebst. Und damit ist natürlich klar, wir Christen haben unsere Geschichten in der Bibel. Eben hier von Paulus ausgehend, nehmen wir mal an, allen voran unsere Geschichten vom Herrn Jesus Christus. Das sind unsere Geschichten, von denen wir leben. Das ist das Bild von Gott, das wir haben. Und wenn man diese Geschichten nicht hat, muss man natürlich die Geschichten von woanders herholen. Also wir haben von Jesus mehr als ein Denkmal, mehr als von Paul Fleming. Wir haben seine Geschichten, wir haben die Berichte der Evangelien, wir haben das Alte Testament, das hinführt zu Jesus, wir haben die Paulusbriefe, der uns erklärt, der uns bestimmte Dinge um den Messias tiefer erklärt. Gott ist eigentlich nicht sichtbar, aber er wird durch Jesus Christus sichtbar. Das ist der erste Punkt im Vers 15 und zügig gehen wir weiter zu Vers 16. Da heißt es von Jesus, in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Also Jesus drückt aus, so ist Gott. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er zeigt nicht nur, so ist Gott, er ist nicht nur das Bild Gottes, sondern er war aktiv an der Schöpfung beteiligt. Er war nicht der kleine Junge, der wie so mit einer kleinen Sandschaufel dabei stand, als der Vater am Haus die Terrasse baute und irgendwie mithelfen wollte, aber nicht konnte. Paulus macht es an mehreren Stellen deutlich, er ist der Anfang, heißt es mal an anderer Stelle. Alles wurde in ihm, mit ihm, durch ihn, für ihn geschaffen. Dieser Vers 16 ist eingerahmt, zweimal begegnet uns das Wort alles. Am Anfang und am Schluss. Also Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Moment, muss ich hier unterhalten? Könnt ihr an der Technik eine Folie weiterklicken? Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Ja, also der Vater und der Sohn haben zusammen geschaffen. Wieder ein Beispiel aus dem Alltag. Stellen wir uns vor, Vater und Sohn in ihrem Grundstück am Haus stehen da und überlegen und beschließen, wir bauen jetzt zusammen ein Carport. Vater und Sohn, die sich das Haus teilen, bauen zusammen ein Carport. So ungefähr können wir uns hier die Situation vorstellen. Jesus, in ihm, mit ihm, für ihn sind die Dinge geschaffen worden, die wir sehen. Jesus war dabei, aktiv an der Schöpfung beteiligt. Und dieser Vers 16 ist eingerahmt von dem Wörtchen alles. Und wir haben mehrere so doppelte Begriffe und die haben eine besondere Wucht. Da heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Himmel und Erde. Himmel ist oben, Erde ist unten. Wenn die Bibel sagt Himmel und Erde, dann meint sie das, was oben ist, das, was unten ist und natürlich alles, was dazwischen ist. Himmel und Erde meint schlicht einfach alles. Das, was oben ist, das, was unten ist, alles. Himmel und Erde. Ein wichtiger Doppelbegriff hier. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ja, das Sichtbare, also das, was wir hier sehen, wir hier, unsere Gebäude, die Autos, die draußen stehen, unser Umfeld, das Sichtbare. Wieder so zwei Seiten, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ja, was ist das Unsichtbare? Natürlich, wenn die Bibel von der unsichtbaren Welt spricht, dann meint sie die Engelswelt. Da gibt es auch die finstere Welt, den Satan und seine Dämonen, die unsichtbare Welt. Also egal, ob es oben im Himmel oder unten auf der Erde ist, Gott hat alles geschaffen. Egal, ob sichtbar oder unsichtbar, Gott hat alles geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Also das Sichtbare und das Unsichtbare, alles, überall, Jesus war aktiv an der Schöpfung beteiligt und dann eben auch Throne und Herrschaften. Was gehört in die Bereiche der Throne? Ich habe da sofort an das Königshaus in England gedacht, die Queen, ja, die alte, ehrwürdige Dame, die wir alle irgendwie schätzen, schön, wenn sie nochmal wo in den Medien auftaucht, mit ihren, was weiß ich, jenseits der 90 oder so. Wenn man in die Bibel reinschaut, Throne, in der Bibel, im Buch der Offenbarung, ist oft von einem Thron die Rede. Da gibt's den Thron, auf dem Gott sitzt, um ihn rum 24 Älteste, die wiederum auch auf Thronen sitzen. Also den Thron, auf dem Gott sitzt, Throne für die Mächte um ihn herum. Aber auch der Satan hat einen Thron. Und auch das Tier, das im Auftrag Satans die Menschen verführt, sitzt auf einem Thron. Also dieser Begriff Thron deutet an, da gibt's auch Mächte, die zu Gott in der Konkurrenz stehen. Herrschaften, die gar nicht Gott untergeordnet sind. Also letztlich auch die finstere Welt ist von Vater und Sohn ins Dasein gerufen. Throne oder Herrschaften, Gewalten. Da hat man den Ausdruck Gewalten, das meint die, die Gewalt ausüben. Vielleicht so ähnlich wie die Polizei, die bei einer Demo dabei steht und im Notfall eingreifen kann und für Ordnung sorgen kann, die den Auftrag und die Macht dazu hat, Gewalten. Und auch Mächte, dieser Ausdruck meint stärker, dass wenn jemand eine bestimmte Berechtigung hat, die Eltern haben eine Berechtigung, ihre Kinder zu erziehen, sie sind die Erziehungsberechtigten. Also egal welche Mächte, alles ist durch Jesus, mit Jesus, ja sogar für Jesus geschaffen. Selbst der Satan. Und da kann man zurückfragen, aha, hat Gott dann auch das Böse gewollt? Das wäre zu weit gegangen. Nein, das steht nicht hier. Ist damit auch nicht gesagt. Wieder ein Vergleich aus dem Alltag. Stellen wir uns vor, ein junger Mann ist in der Berufsausbildung, hat den Führerschein gemacht, darf Auto fahren, hat zu seinem Ausbildungsbetrieb einen komplizierten, langwierigen, schwierigen Arbeitsweg. Und seine Oma sagt, lieber Junge, hier hast du 2000 Euro beim Autohaus Müller. Da steht ein Corsa, hol dir den Corsa, der ist nicht mehr ganz jung, aber für die paar Jahre Ausbildung kannst du damit den Arbeitsweg zurücklegen. Hat die Oma gemacht? Was die Oma damit nicht wollte, dass der Junge damit bei Rot über der Ampel fährt oder mit 60 durch eine 30-Zone fährt, das hat die Oma nicht gewollt. Wir sehen also Jesus als Schöpfer, er steht über den Dingen, auch über den finsteren Mächten. Und das hält uns Menschen auch an, immer wieder auch zu unterscheiden. Schöpfer, dazu gehören der Vater und der Sohn. Und wenn wir in der Bibel tiefer graben würden, könnten wir auch nachweisen, auch der Heilige Geist war an der Schöpfung beteiligt. Vater und Sohn, Schöpfer. Alles andere, und wenn es noch so gewaltig aussieht, ist Geschöpf. Ja? Und Geschöpf wird nicht angebetet. Der Schöpfer allein wird angebetet. Und das heißt eben auch, Gewalten und Mächte, wenn sie noch so groß erscheinen, sie sind Jesus unterlegen. Sie können nicht mit ihm mithalten. Und das heißt eben auch, wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir zur obersten, zur höchsten Instanz dieser Welt. Und damit sind wir auch bei dem großen Anliegen vom Kolosserbrief, das Paulus hier verfolgt. Er macht deutlich, Jesus ist der Größte. Und die Christen in Kolossee waren in der Gefahr, sich auf verschiedene Heilswege zu verzetteln, vielleicht durch Gesetzlichkeit, durch Halten bestimmter Speisegebote, durch Halten verschiedener Feiertage und so weiter, durch den Einfluss von Philosophen, die es in der Gemeinde vermutlich gab, so wie wir aus dem zweiten Kapitel schlussfolgern können. Und der Apostel Paulus macht deutlich, Leute, lasst uns nicht auf Irrwege ein. Es gibt einen ganz großen und das ist Jesus. Und den müssen wir festhalten. Und da wird auch deutlich, was reifer Glaube ist. Apostel Paulus macht hier deutlich, wer sich an Jesus hält, ist auch unabhängig von Menschen. Er schreibt selber mal im Einstieg zum Galaterbrief, er ist Apostel Jesu Christi, nicht von Menschen. Er ist Jesus gegenüber verantwortlich, er ist nicht Menschen gegenüber verantwortlich. Ja, also der Glaube an Jesus macht unabhängig von Menschen. Und da zeigt sich auch, was reifer Glaube ist. Ein reifer Glaube, der hat seine Beziehung zu Jesus, der steht auch dann noch, wenn Menschen und auch Glaubensgeschwister um mich herum wanken, vielleicht gegen mich sind oder von Jesus weggehen oder was auch immer passieren mag. Ja, der erwachsene Glaube, der hat das vor Bild, vor Augen, Jesus ist der Größte. Und egal, was mir passiert, oberste Aufgabe für mich ist, ich möchte an Jesus bleiben. Egal, was passiert, der ist die höchste Instanz. Und solange ich mit ihm verbunden bin, bin ich erstmal gerettet und habe das ewige Leben. Also Christsein, das macht eben auch unabhängig von Menschen. Alles ist durch ihn und es ist auch alles zu ihm hin, für ihn geschaffen. Das ist interessant. Ich glaube, wir können das auch nicht wirklich ausloten. Also auch die bösen Dinge, auch die bösen Wesen dieser Welt müssen in letzter Instanz Jesus dienen. Der Satan lehnt sich gegen Jesus auf. Er kann aber nicht anders, als ihm zu dienen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit meinem Verständnis richtig liege, aber ich stelle mir so vor, der Satan brachte Jesus ans Kreuz. Herr Judas, da heißt es, der Satan hat es ihm ins Herz gelegt, ihn zu verraten. Der Satan bringt Jesus ans Kreuz und er denkt, er hat gewonnen. Die Jünger haben gedacht, er hat gewonnen, aus vorbei mit unserem Herrn. Er hat aber nicht gewonnen. Jesus ist vom Tod auferstanden. Sein Tod ist die Bezahlung für unsere Sünden. Ja, wahrscheinlich hat der Satan sich hier selber ein Bein gestellt. Und indem er das getan hat, was ihm in der Natur liegt, hat er genau das getan, was ihm schadet. Also auch der Satan muss in letzter Instanz Jesus dienen. Ja, alles erfüllt seinen Zweck. Und das heißt auch ich Mensch. Ich kann mich gegen Gott auflehnen, aber es wird immer dabei bleiben, zu guter Letzt muss ich Gott dienen, muss ich dem Schöpfer dienen, wie immer das aussieht. Und ich glaube, wir haben ja auch Gedanken von Paulus vor uns, die wir nicht bis ins Letzte ausleuchten und ausloten können. Ja, alles ist für ihn, zu ihm hin geschaffen. Und wie viel leichter ist es doch, wenn ich an dieser Stelle sage, wenn ich sowieso zu ihm geschaffen bin. Und selbst wenn ich Jesus ablehne, würde ich in irgendeiner Weise zu ihm hingeschaffen sein und ihm dienen. Dann ist es viel besser, ich bekehre mich heute zu Jesus und sage heute Ja zu Jesus. Ich will nicht ihm dienen, weil es nicht anders geht, sondern ich will ihm dienen, weil ich ihm glaube und ihn lieb habe. Und damit ist dieser Abschnitt auch eine Einladung, jetzt an Jesus zu glauben, jetzt mit ihm Frieden zu schließen und ihm aus freien Stücken zu dienen und zu gehören. Alles ist für ihn geschaffen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht das aus, alles für ihn geschaffen? Wenn wir zurückgehen in den Schöpfungsbericht, und auch Jesus ist bei bestimmten Fragen, ist zurückgegangen in den Schöpfungsbericht. Ja, die ganze Bibel, wenn wir sagen, wir haben die Jesus-Geschichten in den Evangelien, letztlich Jesus die Mitte der ganzen Schrift, also können wir mit Fug und Recht auch an die Schöpfung zurückgehen, ihm dienen, sind für ihn geschaffen. Wie sieht das aus? Von der Schöpfung her ist uns Menschen mitgegeben, vermehrt euch, bebaut, bewirtschaftet den Erdboden. Ja. Und ein weiterer Punkt, der mir auch aufgefallen ist, der wesentlich ist für uns Menschen, wir sollen zum Lob, zum Preis Gottes da sein. Das schreibt Paulus mal am Anfang des Epheserbriefes. Ja, also uns vermehren, dass wir Familie, dass wir Ehe, Familie gründen, dass wir die Erde bebauen, dass wir sie bewirtschaften, dass wir zum Lob Gottes da sind. Also das Lob Gottes ist so eine wichtige Sache im Leben von uns Menschen. Ja, das sind Dinge, die uns mit auf den Weg gegeben sind, von unserem Schöpfer und damit letztlich auch von Jesus Christus, für den wir geschaffen sind. Ja, uns vermehren, da wird manch einer sagen, mir war es im Leben nicht geschenkt, Familie zu gründen. Konnte ich nichts beisteuern. Die Erde bebauen, muss vielleicht manch einer sagen, ich bin krank, schwach, vielleicht im hohen Alter. Dafür habe ich die Kräfte nicht mehr. Ja, aber dann gibt's ja noch diesen dritten Punkt, zum Lob Gottes da zu sein. Sich einen Bibelvers auf dem Papier schreiben und das sich an den Spiegel heften, zum Lob Gottes da sein. Ja, ein Lied singen, etwas aus der Bibel lesen, die Anbetung in der Gemeinde Gottes. Das ist ganz wesentlicher Kern, wozu wir da sind. Ihn zu loben, ihn zu danken. Paulus beschwert sich, die Menschen ohne Gott, sie haben ihm den Dank verweigert. Also hier haben wir wichtige Zielpunkte, für die wir da sind, für die wir geschaffen sind. Und schließlich zum 17. Vers. Und ja, kann man hier eins weiterklicken oder klemmt's an der Technik? Mache ich? Okay. Halt. 17. Vers. Jesus hält unser Leben und er hält die ganze Welt zusammen. Ja. Heißt es, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus ist vor allem, oben im ersten Vers, im 15. Vers heißt es, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Haben wir das gleiche Wörtchen drin, vor. Er ist der Erste in der Schöpfung. Er ist der Wichtigste. Jesus ist der Höchste. Er ist der Wichtigste. Das ist auch der Kern dieser zwei Verse. Jesus ist der Größte, der Wichtigste in der ganzen Schöpfung. Er ist vor allem. Und dann heißt es, und alles besteht durch ihn. Hier wird verständlich, wenn wir in der Bibel lesen, er ist das Alpha und das Omega. Also der Erste und der Letzte. der alles geschaffen hat, der alles wieder zurückruft und einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Ja, er ist der Anfang der Dinge, er ist das Ende der Dinge. Alles besteht durch ihn. Und ich wage mal einen Gedanken, der vielleicht etwas gewagt ist, und ich denke trotzdem, er ist nicht falsch. Ja. Auch das Ende von uns Menschen, der Tod von uns Menschen, drückt etwas Göttliches aus. Auch das Ende, wenn es heißt, er ist der Anfang und es ist das Ende, alles besteht durch ihn. Ja. Auch der Tod von uns Menschen drückt etwas Göttliches aus. Ne. Der Tod ist eine eigenwillige Geschichte. Na, da erlebt man, der Tod tritt erwartet ein. Der Opa mit 87 Jahren krank und wird nicht wieder gut. Und der Arzt sagt, machen Sie sich auf das Letzte gefasst, ja. Und zwei Wochen später, der Opa wird nach Hause gerufen, zum Herrn gerufen. Er tritt manchmal erwartet ein. Manchmal aber auch später als erwartet. Bei Corona. Alte Geschwister aus der Gemeinde haben Corona. Oh, das ist das Ende. Und manchmal hat man gemerkt, nein, die Alten haben auch Corona überlebt. Manchmal später als erwartet. Früher als erwartet. Oder auch viel früher als erwartet. Vor zwei Jahren habe ich es erlebt und das hat mich durcheinander gehauen. Ein junger Mann, 42, Landwirtschaftsbetrieb, einen gutgehenden Landwirtschaftsbetrieb, bricht durch ein Dach auf der Stelle tot. 30 Kilometer weiter, ein anderer Landwirtschaftsbetrieb, ein junger Mann, ein Unfall, tot. Innerhalb eines Jahres, interessant, ne? Komme ich aus der gleichen Branche sogar, aus meinem bekannten, nahen und auch entfernteren Bekanntenkreis. Der Tod, viel zu früh, so sagen wir. Ja. Und damit merkt man, ja, das Ende der Dinge, das ist für uns allenfalls in Teilen planbar. Es ist in der Hand Gottes. Des Gottes, der für uns nicht einfach sichtbar ist. Ja. Und so ist wichtig, dass wir das immer wieder bedenken. Wir Menschen sind nicht die, die letztlich eine Sache wirklich beenden. Im Volksmund sagen wir ja auch manchmal, Totgesagte leben länger. Als die Corona-Epidemie wütete, sagte jemand bei uns im Ort, ein gläubiger Mann, wir sterben nicht an Corona, wir sterben am Willen Gottes. Das war sein Fazit, was er zog. Ja. Alles besteht durch ihn und es kommt der Moment, da wird er seine Hand zurückziehen. Und sei es das Leben eines Einzelnen, sei es die ganze Welt, es wird an ihr Ende gekommen sein. Und das heißt, auch wenn wir am Lebensende angekommen sind, brauchen wir eine Person und das ist Jesus. Auch wenn wir am Lebensende angekommen sind, brauchen wir eine Person und das ist Jesus. Das wird greifbar, wenn man mal an einem Kranken- oder gar an einem Sterbebett gesessen hat. Worüber will man noch sprechen? So manches Menschliche, was wir gern gemacht haben oder was auch der Kranke und Sterbende gerne gemacht hat, darüber kann man nochmal sprechen, aber es wird letztlich belanglos werden. Der Kranke wird nicht wieder aufstehen, er wird nicht nochmal Motorrad fahren. Aber eins bleibt, von Jesus zu reden, durch den, mit dem, für den alle Dinge geschaffen worden sind. Das bleibt. Ja, eine Jesus-Geschichte aus den Evangelien vorzulesen, das funktioniert noch. Das trägt noch. Ein Psalm, das trägt noch. Ein Miteinander beten, das trägt noch. Also ist Jesus der, den wir am Anfang brauchen. Er ist der, den wir am Schluss brauchen. Und natürlich, jetzt haben wir es gesagt, der Anfang, der Schluss, das ist der, den wir auch in der Mitte des Lebens brauchen. Jesus hält unser Leben und er hält die ganze Welt zusammen. Deshalb halten wir uns an ihn. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja. Wir kommen zum Schluss. Was ist der Kern dieser Geschichte, der Kern dieser drei Verse? Jesus, der Wichtigste in der ganzen Schöpfung. Und wir haben den ersten Punkt gesehen. Wir erinnern uns, Jesus, er macht den unsichtbaren Gott sichtbar. Wir haben den zweiten Punkt. Jesus, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und deshalb, weil von ihm alles kommt, deshalb gehen wir mit unseren Fragen zu ihm. Letzter Punkt, Jesus erhält unser Leben und erhält die ganze Welt zusammen. Deshalb halten wir uns an ihn, sei es am Anfang, in der Mitte oder auch am Ende des Lebens. Er hält unser Leben und die ganze Welt zusammen, deshalb halten wir uns an ihn.